Es war dann auch so, dass wir nach circa einem halben Jahr die Arbeit in Amelit weiterführen konnten. Rainer Anschau und auch Jürgen Heuer stiegen wieder ein und Nora Stein kam neu hinzu und übernahm die Leitung des Hauses. Es war ihr nach 5 Jahren Mitarbeit in der Beratungsstelle ein Bedürfnis und ein innerer Ruf, in die Therapiearbeit zu gehen. Mit Nora bekam die Arbeit in Amelit einen neuen Schwung. Ende der 90er Jahre kam unter anderem Andreas Löwe als Mitarbeiter hinzu. Er trug im Wesentlichen dazu bei, dass der Ausbau der zweiten Haushälfte vonstatten gehen konnte. Es wurde gemessen, geplant, gebetet und gespart. Es ergab sich dann das Konzept, dass wir hier im Wesentlichen neu eine Frauentherapie mit entsprechenden Nachsorgemöglichkeiten für das neue Land aufbauen wollten und in der Mitte beider Hausteile genügend große Gemeinschaftsräume für Männer und Frauen schaffen. Wenn ich an die Anfangszeiten mit der zweiten Haushälfte denke, habe ich immer noch den stechenden Geruch vom Schweinestall in der Nase. Es gab unheimlich viel zu tun. Es war ein Millionenprojekt. Nach und nach, zeitgleich zum Ausbau des großen Hauses, bezogen wir auch das kleine, sogenannte Turmhaus 2000. An der Einfahrt des Grundstückes und Weiten das neu geschaffene Hofcafé Amelit 2002 im Extralagergebäude direkt an der Straße ein. Stück für Stück arbeiteten wir uns voran, bis wir im September 2004 die Grundsteinlegung für die Frauentherapie feiern konnten. Nie vergessen werden wir, wie wir von Freunden der Arbeit ein echtes, quiekendes, lebendes Schwein geschenkt bekamen, das mit zu unserer Versorgung dienen sollte. Das Schwein passte noch richtig zu den noch vorhandenen Stallgerüchen und Ställen. Erstaunlich war es, dass wir tatsächlich im Dezember 2005 den Start für die Frauentherapie vornehmen konnten. Die ersten Frauen waren angekommen und es begann eine neue Ära. Die Ausbauarbeiten des gesamten Hauses waren noch lange nicht fertig, aber die unmittelbaren Räume für die Frauen waren nun da. Bei der Einweihung sah es dann zu einem großen Teil auch noch sehr nach Baustelle aus. Aber wir waren glücklich, endlich den drogenabhängigen Frauen auch eine echte Chance anbieten zu können. Die Therapie war dann auch im Nu mit 8 Frauen belegt. Gerade rechtzeitig hatte Gott noch ein Personalwunder geschenkt. Nach 10 Jahren Drogenaufbauarbeit in Brasilien kamen Eberhard und Beate Ruß mit ihren Kindern als Mitarbeiter zurück ins Neuland. Sie hatten bereits 1990 ihre vollzeitige Mitarbeit in Schorborn begonnen. Wir waren wieder mal auf der Suche nach Mitarbeitern. Auf der Hochzeit eines ehemaligen Zivis, Michael Ehmann, saß ich mit Waltraud an einem Tisch mit ihnen. Wir kamen ins Gespräch und sie erzählten uns, dass sie eine Arbeit wie die des neuen Landes auf dem Herzen hätten, sich aber im Helpcenter bei Marburg bewerben wollten. Mit dem Helpcenter waren wir zusammen in der ACL. So gerne ich sie gefragt hätte, ob sie nicht zu uns kommen wollten, war ich doch gehalten, weil ich dem Helpcenter keine Mitarbeiter abwerben wollte. Monate danach musste ich wieder an sie denken und ich erkundigte mich, was aus ihrer Bewerbung im Helpcenter geworden sei. Das sei nichts geworden, antworteten sie mir und freuten sich, dass ich sie nun fürs neue Land anfragte. Es ging dann auch sehr schnell und Eberhard und Beate waren in Schorborn. Hier begannen sehr intensive Jahre des gemeinsamen Lebens und Arbeitens. Sie wurden Mitglieder im Kernkreis und wir wollten gerne mit ihnen die Zukunft des neuen Landes weiterbauen. Doch dann kam die Anfrage eines Missionswerkes aus Brasilien, ob sie dort eine Drogenarbeit aufbauen würden. Eberhard war in Brasilien als Sohn eines Missionars geboren und sprach Portugiesisch, was ihn besonders für die Arbeit dort prädestinierte. Da man im Kernkreis solche Führungsfragen nicht allein bedenkt, fragten sie uns im Kernkreis, was wir dazu sagen. Wir konnten die Anfrage als Berufung von Gott erkennen und wussten, dass wir sie ziehen lassen mussten. Wir verabschiedeten sie schweren Herzens aus Schorborn und segneten sie für ihren Dienst dort. Und nun waren sie wieder da. Wir konnten sie erneut aus der Hand Gottes in Dienst nehmen. Uns allen, Nora vorweg, war es klar, dass Eberhard die Gesamtleitung in Amelit übernehmen sollte und Nora sich ganz der Frauentherapie widmen konnte. 2005 war insgesamt ein besonders heißes Jahr in Amelit. Mit den letzten Möglichkeiten zur Förderung konnten wir eine eigene Holzhackschnitzelheizanlage in Betrieb nehmen. Und vorher hatten wir gerade den Ausbau des Kellergewölbes zu neuen Freizeiträumen und zu einem Andachtsraum vornehmen können. Bereits im Jahr 2002 haben wir den ehemaligen Getreideladen vorn an der Straße zu einem Hofcafé um- und ausgebaut. Es war uns wichtig, zum einen der Öffentlichkeit ein Schaufenster in das neue Land zu bieten und zum anderen unseren Gästen einen Kontakt zur Normalbevölkerung zu verschaffen. Das Café half uns, wie schon zuvor in Schorborn, den Kontakt zur Dorfbevölkerung und zu unserem Freundeskreis zu intensivieren. Es war ein Raum entstanden, der uns viele Treffen und Begegnungen bescherte, obwohl wir auch so manches Mal stöhnten, dass schon wieder Kuchen und Torten gebacken werden und die Dienste im Café abgedeckt werden mussten. Allerdings half uns in Amelit ein ehrenamtlicher Helferkreis von ca. 15 Kuchenbäckern aus der Umgebung. Insgesamt können wir sagen, dass das Hofcafé unser Leben in Amelit enorm bereichert. So nahm Amelit Gestalt an, aber auch in Hannover und Schorborn war es zwischenzeitlich weitergegangen. Die Arbeit des Bauwagens als Kontaktcafé für drogenabhängige Menschen konnte nach 5 Jahren 1993 durch 3 hinzugekommene Container erweitert werden. Ein guter Freund und besonderer Liebhaber, Martin Schäfer, der Bauwagenarbeit, hatte uns die Container finanziert und sich um den An- und Aufbau gekümmert. Wir brauchten das neue Bauwagenensemble nur einzuweihen und mit Dank in den Dienst zu nehmen. Die Erweiterung war uns eine große Freude. Wir hatten jetzt praktisch einen Mehrzweckraum, eine kleine Küche mit Wasseranschluss und ein kleines Büro mit der Möglichkeit, Einzelgespräche führen zu können. 1994 fand dann unsere erste sozialmissionarische Woche in der Drogenszene Hannover statt, die wir Summer in the City nannten. Die Idee war, dass ehrenamtliche Mitarbeiter aus der Nähe und Ferne die Arbeit mit den Drogenabhängigen kennenlernen konnten und uns halfen, die Kontakte auf der Szene zu intensivieren. Zur ersten Woche fanden sich ca. 12 bis 15 Mitarbeiter zusammen, die sich eine Woche Urlaub genommen hatten und mit großer Hingabe und viel Gebet an die Arbeit in der Szene machten. Wir begannen die Woche mit einem Sendungsgottesdienst und beendeten sie mit einem Fest für unsere Bauwagengäste. Auch wenn die Woche viel Arbeit machte, war sie doch sowohl uns als auch den teilnehmenden neuen Mitarbeitern und den Leuten in der Szene sehr zum Segen. Die Folge war, dass wir die Einsatzwochen nahezu jedes Jahr fortsetzten. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es bisher 25 Wochen Summer in the City und inzwischen bewegt sich die Teilnehmerzahl immer so zwischen 40 und 60 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wir kommen aus ganz Deutschland, manche jedes Jahr wieder. Und es sind eine ganze Schar von ehemals drogenabhängigen Männern und Frauen dabei, die clean geworden sind und nun mit dem Einsatz ihr Zeugnis geben und praktisch den Menschen, zu denen sie früher selbst gehört haben, die Liebe Gottes entgegenbringen. Galten die Einsätze in den Anfangsjahren nur den Menschen in der Drogenszene Hannovers, laufen jetzt auch Einsätze in den Szenen Hamburgs, Bremens, Braunschweigs, Kassels und weiteren Städten. Es ist dabei geblieben, dass die Wochen immer mit einem Sommerfest am Bauwagen enden. Etwa 200 bis 250 Gäste lassen sich zu dem Fest einladen. Es sind wirkliche Highlights geworden. Die Leiter der Bauwagenarbeit 1988 bis 1995 Karin Beilicke, 1995 bis 2000 Helga Heuer, geborene Wacker, ab 2000 Reinhard Kramlich, haben zu diesen Einsätzen eingeladen und wurden immer von einigen weiteren Mitarbeitern und einem geistlichen Begleiter ergänzt. Zu diesem Summer in the City Einsatz erschien auch erstmalig unsere Zeitung Der Ausweg. Sie war nicht nur für die Drogenszene gedacht, doch hauptsächlich. Das Wesentliche dieser Zeitung war, dass hier ehemals Drogenabhängige, die ihre Therapie erfolgreich abgeschlossen hatten und Jesus kennengelernt hatten, den Menschen, die noch in der Abhängigkeit leben, aus ihrem Leben berichteten. Und der Effekt war, dass Betroffene zu der Erkenntnis kommen konnten, wenn der oder die den Weg aus der Drogenabhängigkeit geschafft haben, warum dann nicht auch ich? Und sie bekamen Hoffnung für ihr Leben. Inzwischen haben wir insgesamt 17 Auswege herausgegeben, und die Zeitung ist für viele Leute wirklich zu einem Ausweg geworden. Viele sind so ermutigt worden für eine christliche Therapie. Zu den Summer in the City Einsätzen kam im Dezember 2011 der Einsatz Christmas in the City hinzu. Gerade zur Weihnachtszeit spüren Menschen ihre Einsamkeit und Bedürftigkeit. Das haben wir gerade auch in der Szene immer wieder erlebt. In dieser Zeit, so entschieden wir, wollen wir ihnen nahe sein und sie nicht allein lassen. Wir wollen zu ihnen gehen. Und das war die Geburtsstunde von Christmas in the City. Sie haben seitdem jedes Jahr stattgefunden. Der Höhepunkt war hier die gemeinsame Feier des Heiligen Abends. Aber auch am ersten Feiertag gab es noch ein Fest am Bauwagen, als Grillfest. Auch hier galt, wollten wir den Menschen zum Segen sein, so wurden wir gesegnet. Und viele von den Mitarbeitern kommen auch hier in jedem Jahr wieder, sodass wir auf 30 bis für die Arbeit in der Steinder Feldstraße hatte ich immer noch das auf dem Herzen, das Gott mir einmal gesagt hatte, so hatte ich es jedenfalls vernommen, dass wir uns der Randgruppen in der Stadt überhaupt annehmen sollten. Aber wir waren doch mehr oder weniger eine reine Drogenarbeit geworden. Obwohl wir in unserem missionarischen Bemühen fast immer auch zusätzliche Menschen aus sozialen Randgruppen versucht haben zu erreichen. Schon Karim Balikar hatte Ende der 80er Jahre damit begonnen, ein Team von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zu bilden, die sich der Frauen auf dem Straßenstrich annahmen. Sie hatte die Einsamkeit und Not der Frauen gesehen, die sich auf dem Strich für Drogen prostituierten. Darüber kamen wir dann natürlich auch mit allen anderen Frauen dort in Kontakt. Es entstand ein Team von durchschnittlich 5 bis 7 Frauen, die einmal wöchentlich abends spät die Frauen besuchten. Ich glaube, kein anderer Dienst im neuen Land ist so schwer und herausfordernd wie dieser. Die Einsamkeit, das Misstrauen, die Gefährlichkeit und die Ausweglosigkeit der Frauen zu erleben, war und ist kaum zu verkraften. Aber die Mitarbeiterinnen hatten Jesus im Herzen und stellten sich den Herausforderungen. Bis 2019. Zwischenzeitlich hatten wir auch einmal das Café der Koinonia-Gemeinde zur Verfügung, um den Frauen eine geschützte Gesprächsmöglichkeit und einen Raum zum Aufwärmen anbieten zu können. Längst treffen wir hier kaum noch drogenabhängige Frauen. Es sind jetzt überwiegend ausländische, vornehmlich osteuropäische Frauen, die die Prostitution aus wirtschaftlichen Gründen betreiben und oft dabei schrecklich versklavt werden. Aber dem Team ist es weiterhin wichtig, diesen Dienst zu tun und die Saat Gottes hier auszusehen. Zeitweilig besuchten auch einige Mitarbeiter Jungen, die sich in entsprechenden Bars als Stricher zu verkaufen gedachten. Oft auch, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. In diese Welt hineinzuwirken, gestaltete sich sehr schwer. Aber der Dienst ist sicher besonders angesagt, da die Jungen sich in nicht wiederzugebenden inneren und äußeren Notlagen befinden. Ein anderer Dienst, den wir fast immer in irgendeiner Weise nachgingen, war der, dass wir Gefangene in den Gefängnissen besuchten. Zeitweise gestalteten wir Gottesdienste im Gefängnis, manchmal 5 oder 6 an einem Wochenende. Manchmal besuchten wir Gefangene zu Einzelgesprächen oder machten auch Gruppenarbeit, immer mit dem Ziel, Gottes Liebe weiterzugeben, ein Licht für die Gefangenen anzuzünden und auch Drogenabhängige unter ihnen zu einer christlichen Therapie zu motivieren. Auch für diese Arbeit haben sich unterschiedliche Teams gebildet, die unterschiedlich lange agiert haben. Etwas, was wir allerdings nicht gut genug gelernt haben, war, mit den Bediensteten, auch den Pastoren der JVA, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. So mussten leider unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter einmal ihre Dienste dort beenden. Sie hatten in dem Fall diverse extreme Traktate ausgelegt, die zu Missstimmungen geführt hatten und entsprechende Hinweise der Pastoren der JVA übergangen. Das war echt schade, zumal der Einsatz der Mitarbeiter eigentlich sehr hingegeben war. Aber verständlich. Dazu kam, dass einer unserer Ehrenamtlichen in der Predigt Aussagen gemacht hatte, die die Gefangenen überforderte. Ich denke, wir hätten einfühlsamer sein müssen und uns mehr in die Lage der anderen versetzen müssen. Letztlich ist das in allen Diensten nötig, wenn sie nachhaltig zum Segen gereichen sollen. Aber gerade auch der Dienst an den Gefangenen gehört zu den Kernaufgaben, die wir als neues Land empfangen haben. Und so suchen wir immer wieder Wege zu den Inhaftierten. Zurzeit besuchen wir regelmäßig die Frauen im Frauengefängnis Hildesheim und machen eine Gruppe für Männer im Gefängnis in Sehende, die etwas gegen ihre Sucht auf die Reihe bringen wollen. Den oder die eine oder andere von ihnen dürfen wir dann später in unseren Programmen begrüßen und dürfen ihnen damit auch den Weg aus ihrem inneren Gefängnis zeigen. Und wir waren immer mit der Frage beschäftigt, wie können wir unserer Weisung, den Randgruppenleuten in der Innenstadt zu dienen, nachkommen. Ich horchte auf, als ich mitbekam, dass eine christliche Gemeinde in unserer Nachbarschaft, stand der Feldstraße 4a, ihre Raumaufteilung veränderte und den vorderen Raum an der Straße einer neuen Widmung zukommen lassen wollte. Als ich mich dort bei einem Gemeindemitglied erkundigte, erzählte ich ihm von meinen Gedanken und fragte, ob sich die Gemeinde dort nicht vorstellen könnte, mit uns zusammen dort ein Café oder eine Begegnungsstätte für Randgruppenleute zu schaffen. Er fand das gut und meinte, auch schon einmal solche Gedanken gehabt zu haben. Er wolle die Anfrage der Gemeinde vorlegen. Innerhalb vom neuen Land fand mein Vorgehen Zustimmung und wir waren gespannt auf die Antwort von dort. Die kam dann einige Wochen später. Etwa 40% der Gemeinde haben kein Ja dafür. Kurz und knapp, ich wusste, dass im Falle einer gemeinsamen Arbeit die ganze Gemeinde dahinter stehen müsste und nahm die Antwort als Nein und sagte dann auch unsererseits Nein. Ich gab die Sache zurück in die Hände Gottes und bat um Führung, wenn er etwas für uns hätte. Es vergingen etwa 2 Jahre, dass mir der gleiche Bruder aus der Gemeinde mitteilte, dass sich die Gemeinde wohl auflösen würde und die Räume dann neu zur Verfügung ständen. Sie waren nur Mieter dieser Räume, die sich meines Erachtens super für eine Arbeit an Menschen aus sozialen Randgruppen ereigneten. Vor der Gemeindenutzung waren diese Räume einer Bäckerei mit Laden, Café und Backstube. Ich erfuhr, wem das Haus gehörte, und traf mich mit der Eigentümerin. Sie war eine alte, liebenswürdige Dame. Ich berichtete ihr von unserer Arbeit und unseren Gedanken, dort einen Dienst für Menschen aus dem Rand der Gesellschaft zu beginnen. Sie fand das gut und freute sich daran und stellte uns dann die Räume per Mietvertrag zur Verfügung. Wir waren uns schnell einig, was Preis und Konditionen betrifft, und dann war die Frage, wie sollte die Arbeit dort konkret aussehen? Wir hatten eigentlich nur den einen Gedanken. Gott möchte hier allen Randgruppenleuten der Innenstadt Hannovers dienen und es könnte ein Café oder ein Bistro für diesen Personenkreis sein. Im Kernkreis des neuen Landes bewegten wir dann die Anliegen und die Umsetzung der Arbeit. Die Frage war dann, wie soll die neue Räumlichkeit heißen? Mir fiel dann das Motto der Heilsarmee ein, SSS, Suppe, Seife, Seelenheil. Aber kann man den Ort so nennen? Es wurde der Name SOS, Bistro und mehr daraus. Es sollte kostengünstig Essen und Trinken geben, Gesprächsangebote, geistliche Inputs, Gemeinschaft, sich duschen und Wäsche waschen können. Aber wer sollte die Arbeit tun? Im neuen Land hatten alle Mitarbeiter sowieso schon mehr als genug zu tun. Wir brauchten also neue Mitarbeiter. Mir war klar, erst einmal musst du dich selbst vorne vorspannen, wenn es etwas werden soll. Ich ging dann in unseren beiden Hauptbezugsgemeinden, Hannover-Waldersee-Straße und Südstadt, nach vorne und berichtete den Gemeinden von unseren Vorhaben und dass nun Mitarbeiter gebraucht wurden. Ich legte am Ausgang Listen aus, in die man sich eintragen konnte, wenn man es für sich für möglich hielt. Insgesamt hatten sich 20 Mitarbeiter eingetragen. Das hat mich sehr bewegt und ich war glücklich. Ich startete dann, bevor wir eröffneten, über mehrere Monate eine Mitarbeiterschulung, wo wir auch sehr konkret vieles besprachen, aber wo auch das Gebet einen wichtigen Part ausmachte. Es war dann noch eine ganze Menge zu renovieren und vorzubereiten und am 1. Mai 1997 wollten wir das neue Bistro eröffnen. Manche der neuen Mitarbeiter hatten nie Kontakte zu Menschen unserer Personenkreise und kurz vor Eröffnung wurde ihnen mulmig. Manche wollten dann einen Rückzieher machen, weil sie es sich nicht zutrauten. Daraufhin ermutigte ich sie, doch bitteschön erst einmal anzufangen und ihre Mitarbeit zu testen. Dann könnten sie immer noch entscheiden, ob das ihr Platz sei. Gut, alle machten mit und es kam sogar immer noch der ein oder andere hinzu. Wie sollte unser Angebot aussehen? Ich betete und bat Jesus, es mir zu verdeutlichen und ich schrieb mir die Öffnungszeiten auf. Sie umfassten 46 Stunden die Woche und erstreckten sich auf jeweils 6 Wochentage. Am 7. Tag, Montag, würden wir 14-täglich Mitarbeiterstunde haben. Mit Waltraud zusammen stellte ich das Speiseangebot zusammen. Waltraud erfand dabei Namen wie Hungerlappen oder den Rettungsring auf dem Milchreis. Im Jesus-Center-Rundbrief aus Hamburg las ich von Gutscheinen für Bedürftige, die sie in ihrem Randgruppencafé in St. Pauli in Hamburg zugunsten der Gäste verkauften. Das fanden wir im Mitarbeiterkreis sehr gut und wir verwirklichten das dann auch. Es gab also damals noch für 5 D-Mark SOS-Gutscheine, für die sich unsere Gäste satt essen konnten oder Wäsche waschen oder. Die Gutscheine wollten wir in Gemeinden, bei der Bahnhofsmission und anderen Stellen an Bürger der Stadt verkaufen. Eine tolle Sache, bettelnden Menschen kein Geld mehr zu geben, sondern Gutscheine zu verschenken, dass sie sich satt essen können und dazu noch eine gute Atmosphäre geliefert bekommen und Menschen, die sich über sie freuen und ihnen zuhören. So, das waren einige der Hintergründe für die Arbeit des SOS-Bistros. Dann war noch die Frage im Raum, wird unser Angebot angenommen? Werden Gäste kommen? Es kam der 1. Mai. Es war nachmittags 17 Uhr. Das Bistro wurde eröffnet. Und vor der Tür hatte sich eine lange Schlange von Menschen gebildet. Im Nu war das Bistro übervoll. Wahnsinn, staunten wir. Damit hatten wir in dem Ausmaß nicht gerechnet. Ich stand mit Gisela Reichert hinter der Theke und wir hatten keine Ahnung, wie die Abläufe sein sollten. Wir waren überfordert und riefen immer Waltraud zu Hilfe. Und es waren dann auch noch mehr Mitarbeiter da. Wir brauchten etwa eine Stunde, bis wir die Lage im Griff hatten und unsere Gäste bedient waren. Zwischendurch mischten wir uns auch unter unsere Gäste und versuchten, den einen oder anderen Kontakt zu machen. Ich selbst habe dann nicht wenig gestaunt. Mein erstes richtiges Gesprächsgegenüber war ein mir unbekannter obdachloser junger Mann mit Drogenproblemen. Er war ungewöhnlich offen in dem Gespräch. Es kam so weit, dass ich ihm anbot, mit ihm in den Stillraum, in den Keller zu gehen und dort mit ihm zu beten. Als er mir dann Näheres von sich erzählte, stellte ich fest, dass er der Bruder eines verstorbenen Ehemaligen war, für den ich schon vor Jahren mit dem Bruder zusammen gebetet hatte. Nun saß er vor mir und ich durfte mit ihm beten. Das war mir ein starker Zuspruch für die künftige Arbeit des Bistros. Dieser junge Mann ging dann auch bald nach Schaubern in die Therapie. Er bekehrte sich zu Jesus und lebte und arbeitete dann auch viele Jahre in Holzminden. Zum 10-jährigen SOS-Bistro-Jubiläum gab er dann ein Zeugnis für die Mitarbeiter und Gäste. Damals durfte man noch rauchen. Abends, es ging bis 22 Uhr, waren wir restlos erschöpft. Nach der Abschlussandacht, die wir mit den Gästen machten, verabschiedeten wir die Gäste und stanken fürchterlich nach Kneipe, nach Rauch und all den Gerüchen, die in der Luft lagen. Das war der SOS-Bistro-Start. Es war dann nicht jeden Tag so voll wie am ersten Tag, aber über Jahre hinweg kamen unheimlich viele Leute ins Bistro und wir konnten die 46 Stunden Öffnungszeit halten. Wir hatten insgesamt 10 Mitarbeiterschichten und nannten wir die Dienste von je etwa 5-6 Stunden. Insgesamt wuchsen wir bis zu 50-60 Mitarbeitern und Helfern. Darunter waren dann auch einige ehemalige, die vollzeitig dabei waren, zum Beispiel Mette oder Hartmut. Und meistens auch ein oder auch mal zwei Zivis. Waldsort hatte die Leitung übernommen und ich machte die Mitarbeiterstunden. Es bildeten sich Gesprächsgruppen, Feste wurden gefeiert, Gottesdienste und einige Mitarbeiter starteten mit der Gefängnisarbeit. Im Keller gab es einen Stillraum, eine Tischtennisplatte, einen Kicker und es gab eine Kleiderkammer rundum. Es war ein tolles Angebot und es wurde rege in Anspruch genommen. Und in jeder Schicht gab es eine Andacht. Es war uns immer wichtig, Gottes Wort weiterzugeben. Die Bistro-Gäste waren von sehr unterschiedlicher Couleur. Es waren Menschen aus dem ganzen Randgruppenspektrum der Stadt vertreten. Da waren obdachlose Menschen, alkohol- und drogenabhängige Menschen, psychisch kranke und sozial entwurzelte Menschen, manchmal auch Straßenkinder, Punker oder sich prostituierende Menschen. Oder einfach Arme, ein buntes Volk. Es war immer Waltrauds und mein Bestreben, die Leitung des Bistros in andere Hände zu legen. Einmal waren wir sehr nah dran. Hartmut Hinzmann hatte sich durch langjährige Mitarbeit zu so etwas wie einem Wirt entwickelt. Alle kannten ihn und er arbeitete nicht nur hier. Es war sein Leben. Kurz nachdem er die Leitung bekommen hatte, erlitt er einen sehr schweren Verkehrsunfall. Er fiel in ein zweiwöchiges Koma und danach war nichts mehr so, wie es vorher war. Er erholte sich ein gutes Stück, aber er war nicht mehr derselbe. Das hatte zur Folge, dass Waltraud doch wieder mit ihrer halben Stelle die Leitung übernehmen musste. Und das, bis sie Ende 2015 in den Ruhestand ging. Leider war die Entwicklung so, dass die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter nach und nach abnahm. Das hatte zur Folge, dass auch die großzügigen Öffnungszeiten nicht gehalten werden konnten. Und die Gästezusammensetzung hatte sich so verändert, dass obdachlose und psychisch kranke Personen dominierten. Es stand eine Neuausrichtung der Bistroarbeit an. Auch personell, da Waltraud in den Ruhestand ging und die Leitung abgab. Reinhard als Leiter der Streetwork und des Bauwagens übernahm nun auch die Leitung des SOS-Bistros zusammen mit einem neu zusammengestellten Team. Diese niedrigschwellige Arbeit ist seit Beginn eigentlich ständig in Bewegung, weil die Szenen und die Zugangswege zu den Menschen sich ändern. Die Drogen wechseln und damit auch die Szenekultur. Und wir sind immer davon abhängig, dass Gott in diese Bereiche Berufung für Menschen auch ehrenamtlich schenkt, die diese Arbeit mit Liebe tun. Und es braucht Orte, die offen sind für Menschen vom Rand, drogenabhängige und suchende Menschen, die Gott und uns auf dem Herzen liegen, aber nicht überall in unserer Gesellschaft willkommen sind. Das Haus des SOS-Bistros war so ein Ort, mittlerweile schon 20 Jahre lang. Da stand das Haus zum Verkauf. Von uns aus waren die Räume im Parterre des Hauses bisher gemietet. Die alte Dame, der das Haus gehörte, war verstorben und die Erben wollten das Haus nun verkaufen. Gespräche mit den Erben öffneten uns die Tür und wir bekamen ein gutes Angebot, bevor das Haus mehrbietend auf dem freien Markt angeboten wurde. Und nach gründlichem Überlegen, Beten und Rechnen hatten wir sehr stark den Eindruck, dass wir uns diesen Ort sichern sollten und das Haus kaufen sollten. Und so geschah es, zumal es wirtschaftlich zu vertreten war und das Haus sich durch die Mieteinnahmen im Grunde selbst trägt. Trotzdem hieß es aber auch hier, Wege zur Finanzierung zu finden. Dankbar erlebt die Unterstützung von mancher Seite und ab dem 01.01.2017 gehört das Haus mit insgesamt 13 Mietparteien mitten in der City Hannovers schräg gegenüber unserem Haus in der Steinterfeldstraße 11 nun dem neuen Land. Es macht uns auch deutlich, dass Gott mit uns noch einiges... In Schaubern haben wir 1995 das Haus kaufen können. Herr Hübsch war gestorben und das Land Niedersachsen hatte das Haus übernommen. Nun hatten wir das Haus leider nicht, wie wir es Herrn Hübsch abgespürt hatten, geschenkt bekommen. Aber im Russlanddeutsch hatten wir... Die deutschen Mieter waren größtenteils wieder ausgezogen, sie hatten selber gebaut und es verdichtete sich immer mehr, dass wir das Forsthaus wirklich brauchten, als Erweiterung der Arbeit für Nachsorgemöglichkeiten, als Wohnraum für Mitarbeiter, die die Lebensgemeinschaft des neuen Landes vor Ort bauen halfen und bildeten. Wir gingen ins Gespräch mit dem Land Niedersachsen und erzählten ihnen von dem Anliegen des Herrn Hübsch, dass er uns das Haus vererben wollte. Daraufhin bekamen wir das Angebot, das Haus für 160.000 D-Mark zu kaufen. Dieselbe Summe bekamen wir dann von anderer Stelle des Landes Niedersachsen als Förderung zugesagt. Wir griffen also zu und bekamen das Haus nun doch noch zu unserem Erleben auf Umwegen geschenkt. So ist Gott, dachten wir und nahmen es in Angriff, das Haus zu sanieren. Das war ein ganz schönes Angehen und sollte viel Geld und Einsatz kosten, aber wir hatten Gott auf unserer Seite und gingen zuversichtlich ans Werk. Und nach gab Gott uns alles, was wir brauchten und das Forsthaus konnte 2001 fertiggestellt und eingeweiht werden. Schwester Anneliese hatte längst ihre in ihrer Vision gesehene Wohnung oben im Forsthaus bezogen, eine stramme Leistung. Zum Forsthaus gehörte das gegenüberliegende Grundstück mit diversen Ställen und Schuppen und einer riesigen Obstwiese, unter anderem wunderbare Kirschbäume und einem weiten Blick bis hin zum Bergland des Vogler. Im Erdgeschoss des Forsthauses gab es einen großen Raum, der in früheren Zeiten einmal als Kirchenraum des Dorfes fungierte. Diesen Raum hatten wir bei Zeiten so eingerichtet, dass wir auch hier Gottesdienste anbieten konnten. Die Wohnungen im Forsthaus wurden dann auch sehr schnell von mehreren Mitarbeiterfamilien bezogen und auch einige ehemalige fanden Raum. Wir konnten nun drei Häuser in Schorborn unser eigen nennen. Das Therapiehaus mit Haupt- und Nebenhaus, das Fachwerkhaus mit seinem Schorborn-Café und nun noch das Forsthaus. Mit Friedhelm und Renate Erb erhielten wir 1998 Mitarbeiterverstärkung. Da wussten wir noch nicht, dass sie einmal die Leitung des Hauses Schorborn übernehmen sollten. Gott hat das wunderbar geführt. Auf der Drogenszene erlebten wir in den 90er Jahren immer mehr Menschen, die als russlanddeutsche Aussiedler nach Deutschland gekommen waren. Viele der Söhne und Töchter kamen in Deutschland nicht klar. Sie fühlten sich fremd, unverstanden, hatten keine Arbeit und wenig Geld. In ihren Freundeskreisen kamen sie mit Kriminalität und Drogen in Berührung und mancher von ihnen geriet unter die Räder. Der eine oder andere landete bei uns und versuchte in einer christlichen Therapiehilfe zu erfahren. In sehr vielen Fällen hatte das nicht den Erfolg, den sie und den wir uns wünschten. Es klappte nicht im Miteinander. Sie hatten kein Vertrauen zu uns und brachen immer wieder ab. Diese Erfahrungen legten sich zunehmend auf mein Herz und ich betete zu Gott, dass er uns hier hilft, dass wir den hilfesuchenden russlanddeutschen jungen Menschen wirkliche Hilfe sein können. Ich dachte, dass wir eine Mittelsperson brauchen, die den Leuten Vertrauen zu uns Einheimischen erweckt. Aber wer sollte es sein? Ich betete um einen russlanddeutschen Landsmann mit einer entsprechenden Berufung von Gott. Es vergingen Monate und Monate, nichts geschah. Da kam Alexander. Er hatte seine Therapie in Amelit abgeschlossen und fragte mich, ob er seine Nachsorge bei uns am Rotdorn machen könnte. Im Gespräch mit ihm bekam ich grünes Licht für ihn und ich erlebte in ihm den Mann, um den ich Gott gebeten hatte. Er hatte über 10 Jahre in dicker Abhängigkeit in der Szene gelebt. Er war Szene bekannt als einer ihrer schlimmsten Vertreter und nun hatte er durch Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen und dazu diese innere Berufung für seine Landsleute. Er wollte ihnen Jesus bringen und sie zu einer christlichen Therapie im neuen Land ermutigen. In der Nachsorge wollte er sich weitergehend festigen und für diese Aufgabe vorbereiten. Das war mir eine große Gebetserhörung und wir begannen miteinander und mit weiteren russlanddeutschen ehemals drogenabhängigen Leuten eine Motivationsarbeit für Menschen mit russischem Sprach- und Kulturhintergrund. Er bekam eine geförderte Stelle durch die Stadt Hannover. Zu dem Zweck wurden wir bei Herrn Weil vorstellig, der damals Oberbürgermeister Hannovers war und heute Ministerpräsident in Niedersachsen ist. Aus der Maßnahme wurden inzwischen 20 vollzeitige Mitarbeiterjahre und wir können uns das neue Land ohne die Mitarbeit von Alexander nicht mehr vorstellen. Er und weitere ehemalige motivierten viele russlanddeutsche Drogenabhängige, die eine Therapie bei uns machten. Und weil er und andere die Vertrauensbrücken gebaut hatten, konnten viele von ihnen ihre Therapie erfolgreich abschließen und haben zu Jesus gefunden und sind clean. Ein Ausdruck ist der, dass ich seit über 15 Jahren russlanddeutsche ehemals drogenabhängige Männer und Frauen teilweise mit ihren Familien monatlich zu einem speziell für sie ausgerichteten Gottesdienst im SOS-Bistro treffen. Lob und Dank. Ein sehr erfolgreicher Weg wurde auch die Besuchs- und Vorstellungsarbeit in den Entzugsstationen verschiedener Krankenhäuser im ganzen norddeutschen Raum, die im Wesentlichen Alexander durchführt. Soweit ich mich erinnere, ist dieser Dienst dadurch geboren worden, dass einer unserer ehemaligen, Jean-Pierre, den Wunsch hatte, den Mitarbeitern in der Entzugsstation, in der er einige Entzüge gemacht hatte, einmal zu danken und ihnen zu zeigen, dass sich ihr Dienst lohnt. Dabei wollte er auch vom neuen Land erzählen und es war der Gedanke da, den jetzigen Drogenabhängigen der Station die christliche Therapie im neuen Land vorzustellen. Alexander war zur gleichen Zeit am Rotdorn in der Nachsorge. Wir fuhren dann zu dritt in die Entzugsstation nach Hildesheim und berichteten praktisch aus der Arbeit des neuen Landes. Sowohl die Mitarbeiter als auch die Drogenabhängigen hörten uns gut zu und wir spürten, hier ist ein Weg, den wir weitergehen sollten. Und so kam es dann auch, dass Alexander in den zukünftigen Jahren meistens zusammen mit einem zweiten ehemaligen oder auch mal mit einem weiteren Mitarbeiter diesen Bereich der Motivationsarbeit versah. Niemand hatte diese Einsätze gezählt. Aber es waren Hunderte und sie haben sich immer weiter ausgeweitet, von Kassel im Süden bis Bremerhaven im Norden. In Hannover wurde der Raum eng. Das hatte zunächst die Folge, dass wir 2001, 2002 den Dachboden im Haus Steinter Feldstraße ausbauten. Es entstand dort neben einer kleinen Mitarbeiterwohnung und einem Ablageboden ein großzügiger Andachts- und Mehrzweckraum, der dringend gebraucht wurde. Von einer Gemeinde in unserem Umland bekamen wir einen Wohnwagen geschenkt. Ob wir ihn brauchen könnten? Und wer sollte dafür zuständig sein? Ich hatte dann einen Mitarbeiter des SOS-Bistros vor Augen, Peter Lienhardt. Er ging sehr schnell und begeistert darauf ein und wollte ihn für mobile Einsätze in der Streetwork nutzen. Wir machten ihn zurecht und er wurde unser Neuland-Shuttle. Als solches weihten wir ihn öffentlichkeitswirksam beim Sommereinsatz 2002, Summer in the City, auf dem Steintor ein. Also mitten in der Drogenszene. Der Shuttle hatte dann eine gewisse Hochzeit. Wir fuhren an verschiedene Szeneplätze in Hannover auf und machten damit Einsätze. Es gab extra ein kleines Shuttle-Team. Später folgte diesem Shuttle ein Mini-Shuttle, ein Bollerwagen, mit dem wir, beladen mit Getränken und Keksen und Auswegen, meistens abends in die Szene gingen. Den Mini-Shuttle gibt es noch immer. Der große Shuttle hat vor einigen Jahren ausgedient. Im Jahr 2002 feierten wir wieder einmal ein großes Jubiläum, 30 Jahre Neues Land mit dem Motto Hoffnung leben. Es war, wie eigentlich alle unsere Jubiläen, ein grandioses Fest. Nach dem Fest besuchte mich im SOS-Bistro eine Landtagsabgeordnete, die wir zum Jubiläum eingeladen hatten, die aber nicht kommen konnte. Ich war überrascht, in ihr eine ehemalige Mitstudentin wiederzuerkennen. Zum Ende ihres Besuches fragte sie mich, was wir noch brauchen. Dazu muss ich etwas ausholen. Ein Jahr zuvor hatten wir von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Hannover Räume zur unentgeltlichen Nutzung angeboten bekommen. Aufgrund dieses Angebotes wurde uns bewusst, dass wir in Hannover dringend Räume bräuchten. Überall waren wir an unsere Grenzen gestoßen und hatten keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Wir sagten dort also zu und begannen unsere Planungen. Wir wollten dort in Hannover-Linden zum einen eine neue Kontaktarbeit starten und zum anderen eine Wohngemeinschaft für Ehemalige gründen, die nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Therapie noch im neuen Land bleiben wollten. Es standen schon Mitarbeiter bereit und der Tag der Vertragsunterzeichnung stand vor der Tür. Da machte die landeskirchliche Gemeinschaft einen Rückzieher. Sie hatten dort mehrere Häuser mit vielen Mietern und hatten Angst, dass sie die Mieter mit unseren Drogenabhängigen bedrängten und sie ihnen Schwierigkeiten bereiten könnten. Wir waren wie vor den Kopf gestoßen und konnten es nur schwer verstehen, weil wir vorher über alles ausführlich gesprochen hatten. Was nun? Wie wir das immer taten, so auch jetzt. Wir gaben das Projekt zurück in die Hände Gottes und baten ihn um eine neue Führung, da wir ja Räume brauchten. Später sollten wir noch einmal dankbar sein, dass wir die Räume in Linden nicht bekamen, denn Gott hatte etwas Größeres und Stärkeres für uns. Einer der Mitarbeiter, die bereitstanden, war Michael Deffner, der extra aus Franken zu uns gekommen war. Er hatte sich uns vorgestellt und wollte einige Zeit in der Drogenarbeit Erfahrung sammeln und Gott dienen, wie er gebraucht wurde. Er wollte zur Verfügung stehen, wie er sich ausdrückte. Ich war Gott sehr dankbar, dass Michael zu uns kam. Er zog zunächst zu uns an den Rotdorn und ich nahm ihn in alles hinein, was das neue Land ausmachte. Er war mir ein großes Geschenk und ich hatte über insgesamt fast 10 Jahre einen sehr überzeugenden Assistenten in mancher Hinsicht. Er hat dann fast überall im neuen Land gearbeitet und gelebt, wo er gebraucht wurde, vom Rotdorn über die Lange Hofstraße bis später in Ahlem im Haus der Hoffnung. Nebenbei hat er Sozialarbeit studiert und wir hätten ihn nur allzu gerne im neuen Land behalten. Doch, das hatte ich inzwischen gelernt, man muss auch Menschen, und seien sie noch so gut geeignet, mit den Segen Gottes wieder ziehen lassen, wenn sie eine andere Berufung auf dem Herzen haben. Michael ging in seine alte Heimat nach Franken, wo er in seinem Elternhaus eine eigene Arbeit für Jesus beginnen wollte. Das war vielen Mitarbeitern schwer, weil er vielen Freund geworden war und viele Herzen über das neue Land hinaus gewonnen hatte. Die Bitte nach erneuter Führung stand mir seit der geplatzten Arbeit in Linnen vor Augen und ich sagte zu meiner ehemaligen Kommilitonin, die im Rat der Stadt war, wir brauchen dringend Räumlichkeiten, um die Arbeit fortführen und erweitern zu können. Sie dachte daraufhin gar nicht lange nach, sondern erzählte mir von dem Haus der ehemaligen israelitischen Gartenbauschule in Ahlem. Dieses Haus stehe seit Jahren leer und warte auf eine neue Nutzung. Allerdings müsse man das Haus kaufen und sanieren. Unter anderem habe sich der ehemalige Präsident des Niedersächsischen Landtages, dem das Haus ein Anliegen war, um die Rettung des Hauses bemüht, es aber leider nicht erreicht. Ich machte mich auf die Suche nach dem Haus und erfuhr, dass es 600.000 Euro kosten solle. Es war ein eigentümliches Erleben, als ich das Haus sah. Es hatte einen besonderen Reiz und eine starke Wirkung. Ich war ein Freund Israels und hatte ein besonderes Faible für alles, was damit zusammenhing. Und es hatte eine historische Bedeutung für Hannover. Ich war irgendwie fasziniert, aber es war für meine Begriffe viel zu groß und zu teuer für uns. Es war mehrere Hutnummern zu groß und zu teuer. Das war auch die Sicht des Kernkreises und wir gaben es zurück an Gott. Aber es blieb auf meinem Herzen. Doch ich konnte nichts tun. Immer wieder musste ich im Gebet an das Haus denken. Meine Liebe zu Israel hatte mir Gott in mein Herz gelegt, auch Waltraud. Darin waren wir uns eins. Mehrere Male durften wir Israel besuchen. Mir war klar geworden, wenn ich Gott liebe, liebe ich auch das, was er liebt. Für mich waren es neben den Armen, Verzweifelten und Hoffnungslosen in der Sucht auch und besonders sein Volk, Israel. Später gehörte es zu meinem schönsten Erleben, dass ich über das Haus in Ahlem Menschen aus seinem Volk kennenlernen durfte. Juden, die in Hannover lebten, einer von ihnen war Salek, Salomon Finkelstein, den ich nach seinem Lebenszeugnis als Holocaust-Überlebender im Café Jerusalem ergriffen in den Arm nehmen durfte. Sein Volk hatte Eingang gefunden in mein Herz durch Menschen, die er mir in den Weg stellte. Ich war überwältigt. Dann eines Tages sprach mich nach dem Gottesdienst in meiner Gemeinde eine Frau an, die auch Mitglied im Rat der Stadt Hannover war. Sie hatte von unserem Interesse an dem Haus gehört. Sie war eine Freundin meiner Kommilitonin. Sie meinte, mir erzählen zu müssen, dass sich das Haus in Ahlem im dritten Versteigerungsprozess befand und nun viel günstiger zu bekommen wäre. Rainer Zitzke, unser damaliger Vereinsvorsitzender, war dabei und wir merkten, dass wir die Sache neu prüfen müssten. Da die Versteigerung demnächst anstand, musste es alles recht schnell gehen. Ich ging wieder und wieder zu dem Haus und betete allein oder auch mit Waltraud Rainer oder anderen Personen und auch mit dem Kernkreis. Die neue Sachlage hielt uns in Atem und immer wieder beteten wir um Führung. Ohne Gott wollten und konnten wir nichts machen. Als ich eines Tages die Lage erneut mit Rainer besprach, merkten wir, dass uns viele nötige Unterlagen und Kenntnisse fehlten, unter anderem ein Verkehrswertgutachten. Auch jetzt baten wir Gott um sein Reden. Am nächsten Tag saß ich allein in meinem Büro und hatte auf einmal sehr stark den Impuls, nach Ahlem fahren zu sollen. Ich fuhr hin und traf dort auf dem Grundstück eine Frau. Im Gespräch mit ihr erfuhr ich, dass sie im Auftrag eines Immobilienhändlers dort war, weil sie sich um den Verkauf des Hauses kümmern sollte. Ich erzählte ihr vom Grund meines Dortseins und sie staunte nicht schlecht. Sie war eine gläubige Christin und konnte sie innerlich gleich zu mir stellen. Deshalb bin ich heute hier, sagte sie mir und überreichte mir das innerlich erbetene Verkehrswertgutachten des Hauses. Der dargestellte Verkehrswert betrug 575.000 Euro. Mein Herz klopfte gewaltig und ich merkte, dass Gott im Spiel war. Bei der Region Hannover besorgte ich mir einen Schlüssel für das Haus und ab jetzt liefen verschiedene Beratungen. Der Gipfel war, dass ich ca. 2 Monate vor dem Versteigerungstermin alle Vereinsmitglieder zu einer Besichtigung einlud, die auch der Entscheidungsfindung dienen sollte. Wir gingen durch das Haus von ganz unten bis ganz oben. Was fanden wir dort? Das Haus war mehr oder weniger eine Bauruine, bis auf 2 waren alle Fenster zerstört. Vandalismus pur. Die Heizkörper und fast alle Rohre und Leitungen fehlten, sie waren geklaut. Stattdessen war das ganze Haus vollgemüllt mit 29 kaputten Kühlschränken, alten Matratzen und was man sonst noch sich so vorstellen kann. Wir sind an allem vorbei geschlittert und da drüber gestiegen. Riesige Flure, unendlich viele kleine abgeteilte Zimmer, keine intakte Toilette, nichts. Es war höchst deprimierend. Das Haus stand rund 5 Jahre leer. Davor war es über einige Jahre ein Asylantenheim, in dem besonders russlanddeutsche Aussiedler ihre erste Bleibe in Deutschland hatten. In dieser Zeit war das Haus auch ein Drogenumschlagsplatz. Einigen unserer Gäste in der Therapie war es von daher bekannt. Und einer hat dort mit seiner elterlichen Familie in einem Zimmer von 8 Quadratmetern gewohnt. Die Vergangenheit zeigte immer wieder neue Aspekte auf und war voller Überraschungen. Auch jetzt brauchten wir eine Entscheidung. In 2 Monaten sollte die Versteigerung stattfinden.